Reden wir. Kanzleipraxis Wissen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reden wir, Kanzleipraxis Wissen. Heute sprechen wir über ein Thema, das in vielen Rechtsgebieten eine Rolle spielt. Von Agrarrecht über das Verkehrsrecht bis hin zum Versicherungsrecht. Fragestellung rund ums Tier. Mein Gast ist Professor Dr. Ansgar Staudinger, Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, internationales Privatverfahrens- und Wirtschaftsrecht an der Uni Berlin. Außerdem ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Reiserecht und Präsident des Deutschen Verkehrsgerichtstages. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Staudinger.
Ja, herzlich willkommen hier aus der Stadt Bielefeld. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Podcast zu allem Tierischen.
Ja, da fangen wir doch direkt mal an. Sind Sie Hunde- oder Katzenmensch?
Wir haben seit einigen Jahren auf Drängen der Kinder hin aus einem Tierheim einen Kater dann zu uns geholt, der von seiner Vita, das ist jetzt unbekannt, jedenfalls uns da gleich sehr positiv auffiel. Er war klein und schwarz und hörte auf den Namen Espresso und war sehr zugewandt. Mittlerweile nenne ich ihn hier intern Kill Bill, weil er hat sagenhafte Fähigkeiten und er legt doch hier mehrmals am Tag alles, was nicht dann zu schnell in den Löchern oder sonst wo ist. Aber wir haben dementsprechend einen solchen Kater, der ab und an auch, wenn ich Schulungen gebe, hier aus dem Homeoffice heraus, dann sehr aufmerksam zuhört. Also ich halte ihn juristisch für einen der bestgebildetsten Fellfreunde, die es in Deutschland gibt.
Großartig. Und Familienmitglied natürlich.
Und Familienmitglied, ja.
Gut, werfen wir jetzt mal einen Blick auf das Thema Tierhandel. Seit dem 1. Januar 2022 gilt im Kaufrecht eine neue Rechtslage. Wo liegen denn die größten Fallstricken beim Tierkauf?
Ja, der Tierkauf jedenfalls, wenn er B2C ausgerichtet ist, also der klassische Fall, der Pferdehändler professionell tätig und dann jemand, der aus Freizeitgründen sich ein Pferd zulegen möchte. Da sind einige ganz wichtige Regelungen seit dem 1. Januar 2022 verändert worden. Es gibt, um das zusammenzufassen, für die Unternehmerseite mehr Informationspflichten. Es gibt auch mehr formale Anforderungen an nämlich den Umstand, dass vielleicht das ein oder andere, was ich erwarte, doch nicht eingehalten wird, sogenannte negative Abweichungen, die müssten dann gesondert vereinbart werden. Und jetzt will ich ein, muss man sagen, schwieriges Thema aufbringen. Es gibt Bereiche, und jetzt bleibe ich beim Pferdehandel, der eigentlich geprägt ist vom Handschlagsprinzip. Man schaut sich tief in die Augen und meint, einig zu sein. Und das neue Recht stellt dann hinter den Pferdehändler vor das Problem, dass er darlegen und beweisen muss, dass er bestimmte Informationen erteilt hat. Beziehungsweise, wenn ich eben keinen schriftlichen Vertrag habe, ist der Nachweis einer angeblich mündlichen, gesonderten Vereinbarung eigentlich nicht wirklich zu führen. Also dementsprechend, da müsste sich schon länger der Pferdehandel umgestellt haben. Es ist auch ein Problemkreis, dass die Vorgabe des neuen Rechtes ist, dass die negativen Beschaffenheiten insofern auch herausgestellt werden müssten. Wenn man jetzt sich vorstellt, es gäbe also einen Vertrag, darf ich das nicht so ein bisschen undercover irgendwo einstellen, wo man es übersieht und überliest? So, jetzt ist auch so eine gängige Praxis, dass man hingeht und sagt, naja, du, da haben wir ein Untersuchungsprotokoll, da kannst du dir mal vom Tierarzt das genau angucken, dann weißt du ja schon, wo was vielleicht im Argen ist. Das ist nicht die Konzeption des neuen Verbrauchsgüterkaufrechts, dass ich jetzt als juristischer und medizinischer Laie im Grunde genommen die Schwachstellen herausfinden muss. Ich sage das nur, da ist möglicherweise die Praxis noch nicht ganz dort angekommen, wo sie eigentlich seit Januar 2022 sein müsste. Und ein letzter Punkt: Es ist auch eben das große Problem, Verjährungsfristverkürzung, das kann man machen, gebraucht muss das Pferd dann etwa sein, dann darf ich von 2 Jahren auf 1 Jahr die Verjährungsfrist abkürzen, aber genau eben nur nach diesem Fahrplan Informationen erteilen und dann auch das Ganze nachweisbar ausdrücklich gesondert vereinbaren. Das geschieht oft nicht. Vielleicht aber ein weiteres Thema, was so ein bisschen aktuell und den Bezug auch zu einem Urteil aufbringt. Es ist für mich erheiternd gewesen, dass man auf einmal lesen konnte, naja, wenn jetzt jemand ein Sportpferd kaufen muss, dann muss das Pferd ja auch sportlich sein. So, da denkt man, das ist auch richtig, das macht auch Sinn. Umgekehrt hatten wir allerdings eine Entscheidung, wo jemand eher ein etwas ruhigeres, langsameres Pferd für sich privat erwerben wollte und hinterher feststellte, dass das, was ihm der professionelle Pferdehändler überlassen hatte, ein ehemaliger Galopper war. Jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, so war damals die Annahme des Gerichtes, naja, eigentlich sei doch froh, jetzt hast du nicht so ein müdes Chatty, mit dem du da durch die Felder trabst, sondern du hast mal so einen richtigen sportiven Galopper. Nur das ist halt dann auch so, als wenn sie sich eigentlich wünschten, sie möchten mit dem Daihatsu fahren und sitzen jetzt immer in so einem McLaren und haben keinen Fahrspaß. Und dementsprechend, das ist auch oft ein Problem, was ist meine Erwartungshaltung an das Pferd in diesem Sinne und trifft das dann zu? Oder muss mir vielleicht auch gesagt, wenn du, Entschuldigung, in dem einen Fall, das ist vielleicht für deine Art auch von reiterlichen Fähigkeiten nicht das passende Pferd, weil natürlich als Galopper auch im Handling, glaube ich, etwas anspruchsvoller. Ich selbst bin kein Reiter, aber ich kann mir gut vorstellen, so wie ich es dann dank der Lektüre verstanden habe, das ist eben halt nicht vergleichbar mit einem normalen Pferd, auch in der Haltung später. Und umgekehrt, wenn jetzt jemand sagt, ich hab's gerne sportlich oder das Pferd soll Bestimmtes können, dann ist schon richtig, dass man sagt, wo Sport draufsteht, soll auch Sport drin sein. Und somit hat man da immer aktuelle Fälle en masse.
Mir wäre ja nicht schlecht, wenn man das kriegt, was man auch kauft, gell?
Genau.
Jetzt kommen wir dazu, wir haben jetzt ein Tier erworben und selbstverständlich rückt dann auch die Tierhalterhaftung in den Fokus. Welche aktuellen Entwicklungen gibt es denn da in der Rechtsprechung? Was ist da besonders wichtig?
Also die Tierhalter sind ja durch das bürgerliche Gesetzbuch in einer besonderen Ausnahmesituation, wenn es ein Luxustier ist. Luxustier heißt, was ich eben nicht gewerblich, beruflich einsetze. Das ist aber der klassische Fall, der Hund, mit dem ich dann abends spazieren gehe oder das Pferd, was ich zu Freizeitzwecken ausreite.
Und wenn, aber wäre dann ein Hund, der Sprengstoff erschnüffelt und sowas, plötzlich kein Luxustier mehr?
Also im Dienst ist der dann natürlich, also der klassische Hund, der an jetzt Flughäfen oder Bahnhöfen eingesetzt wird, der ist dann tatsächlich ein beruflich genutztes Tier. Schwierig wird das halt in der Abgrenzung, das will ich sagen, denn Sie haben natürlich auch den ein oder anderen Fall, wo Sie privat ein Tier wohl dressiert haben, abgerichtet haben, mit dem gehen Sie privat spazieren, aber auch vielleicht mal auf die Jagd. Aber da muss man dann immer noch sehen, ist es privat genutzt oder nicht. In Ihrem Fall mit dem Sprengstoffeinsatz, das sind ja Tiere, die dann auch meist von Polizisten eben eingesetzt werden und da ist es dann ein berufliches Tier. Die Luxustiere jetzt, da ist die Haftung eben besonders streng, nämlich das ist eine verschuldensunabhängige Haftung, so nennt sich das, eine Gefährdungshaftung. Deshalb geschaffen, weil letztlich ein Tier immer ein Restrisiko mit sich bringt, also diese sogenannte Tiergefahr, die man auch nie vollkommen beherrschen kann. Und dementsprechend ist die Kompensation, dass man sagt, es ist gesellschaftlich okay, du kannst einen Hund dir gerne halten oder auch gerne ein Pferd ausreiten, nur da letztlich ein Restrisiko immer verbleibt, was sich dann realisieren könnte durch einen Sach- oder Personenschaden bei einem anderen, da musst du da auch halt sehr, sehr streng für haften. So. Und dieses, weil Sie sagten, bringt immer natürlich Fragen auf und zwar, wenn es auch diese Tiergefahr gibt, wo hört die denn auf? Und man kann das verstehen, wer vor allen Dingen diese Prozesse so ein bisschen befeuert sind, die Tierhalterhaftpflichtversicherer, die natürlich, was jeder Versicherung, glaube ich, immanent ist, lieber nur Prämie einnimmt, aber nicht so gerne etwas auszahlt. So, und wenn man jetzt weiß, dass möglicherweise diese strenge Haftung immer voraussetzt, dass sich die Tiergefahr verwirklicht, käme man vielleicht mit einem blauen Auge als Haftpflichtversicherer davon, wenn es nämlich eben nicht hier eine realisierte Tiergefahr wäre. Und da gab es eine interessante Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wo zu klären war, was ist denn, wenn ein Hund eigentlich auf Kommando, auf Pfiff hin, genau das tut, was ich will, nämlich er soll von einem Ort zu mir zurückkehren und rennt zurück, ist allerdings an einer langen Schleppleine und auf dem Rückweg zu mir kommt es leider zum Fall, nämlich einer anderen Person, die leider unglücklich, nämlich im hohen Gras stand und es hatte sich um den Fuß, um den Knöchel eben diese lange Leine verwickelt und der Hund reißt sie letztlich um. Und der Fall war so ein bisschen deswegen auch durch die Medien gegangen, weil auf der einen Seite eben klar man den Eindruck hatte, das Tier ist so konditioniert, dass es auf Pfiff und Zuruf seines Namens sich in Bewegung setzt. Aber meines Erachtens zu Recht sagt der Bundesgerichtshof, aber der Rückweg selbst, wie der nämlich vom Tier ausgehend gestaltet wird. Also wir sehen den schwer atmenden Mops, der nochmal 2-3 Mal eine Pause einlegen muss, während der Windhund relativ zügig wieder beim Hundehalter eintrifft. Es mag denjenigen geben, der straightforward läuft, der andere läuft nochmal im Zickzack irgendwie eine Sonderschleife. Das heißt, der Bundesgerichtshof sagt, ab dem Moment, wo das Tier sich in Bewegung setzt, ist es ja sich selbst überlassen, also seinem Instinkt und mit welcher Energie und in welcher Laufbahn er den Rückweg absolviert, da ist er ja wieder nicht gesteuert, unterliegt also nicht der vollkommenen Kontrolle. Wie der Bundesgerichtshof sagt, wie es anders sein mag, wenn ich natürlich eine Kutsche habe und die steuere, das ist ja nun eben bei dem jetzt Hund hier beim Rückweg nicht der Fall. Also da geht es immer um Abgrenzung und vor allen Dingen die Tiergefahr kann sich realisieren, indem ich von einem Tier angesprungen, gebissen werde. Aber wie auch in diesem Fall reicht eine mittelbare Verursachung aus, denn letztlich der Fall kommt natürlich durch die Schlinge, durch die Schleppleine auf, nicht weil der Hund die Frau angesprungen hatte, aber das genügt halt auch der Rechtsprechung. Auch wenn diese Strickhaftung eine Ausnahme ist, aber man merkt, da ist der Gerichtshof der Ansicht, Schutzsinn ist natürlich der Schutz der Bevölkerung und dementsprechend hat man dann hier die Haftung bejaht.
Gibt es irgendeinen skurrilen Fall, an den Sie sich erinnern, wo Sie sagen, da mussten Sie richtig drüber lachen, weil das war so absurd?
Ja, es gibt tatsächlich Fälle, also zum einen kann man, wenn man nochmal bei dem Thema tierisches Risiko bleibt, sich natürlich fragen, was ist mit einem einfach schnarchenden Hund, der vielleicht vor der Ausgangstür einer Boutique liegt und darüber stolpert jetzt jemand. Ist das nicht vergleichbar mit einem Kasten Bier, der irgendwo steht und man fällt da drüber? Dann könnte man ja auch argumentieren, der Gestürzte und Geschädigte ja, hat im Grunde genommen jetzt Pech, aber hätte ja auch mal die Augen aufmachen müssen. Wo realisiert sich da eigentlich die Tiergefahr? Aber auch da kann man dann argumentieren und sagen, es ist halt auch für den einen oder anderen, sage ich jetzt mal Bernardiner, typisch, wenn der nicht mehr will, legt er sich halt dahin, wo es ihm gerade passt. Das ist auch vielleicht wieder eine ganz typische tierische Verhaltensweise und dementsprechend gibt es da nur immer Fallkonstellationen, die aber deutlich machen, das Potenzial, was aus so einer Haftung resultieren kann, sollte jedem anders genug sein, eine Tierhalterhaftpflichtversicherung im eigenen Interesse abzuschließen, auch wenn das ja nicht bundesweit einheitlich für alle möglichen Tiere, nämlich auch Hundearten, vorgegeben ist. Da sind Unterschiede in den Bundesländern und dementsprechend sollte man da vorsorgend schauen, dass das nicht hinterher ein wirtschaftliches Desaster wird. Und vielleicht, was einen natürlich so ein bisschen auf der einen Seite erheitert, aber auch wieder erschreckt, Tiere, die sind Mitgeschöpfe, sie leben so ein Stück weit natürlich wie ein Familienmitglied unter einem Dach und deswegen sie sind einem dann ja auch irgendwann ans Herz gewachsen und dann kommen Operationen auf, dann kommen Fragen auf, hat man eine, jetzt wo ich bei Versicherungsprodukten bin, eigentlich eine Tierkrankenversicherung, auch das wird in dem Kurs eine Thematik sein, denn man merkt, dass am Markt mehr und mehr Versicherer auf dieses Produkt aufspringen und sagen, ich verkaufe Versicherungsprodukte. Und seitdem die Gebühren der Tierärzte erhöht wurden, und zwar massiv, sind einfach die Behandlungskosten auch enorm hoch. Also bei der Realisierung der Tiergefahr ist es mehr das Problem, da muss ich mich als Halter fragen, was kostet der Schaden denn, den mein Tier bei einem anderen angerichtet hat. Aber auch bei der Tierkrankenversicherung ist ja das Interessante, wofür stehen die letztlich ein? Also ist das wirklich jede Operation? Was ist mit Reha-Maßnahmen etc.? Und da ist es erheiternd, man merkt, wie bei einem Menschen werden da teils auch Luxusprodukte angeboten, also ein bisschen entsprechend mit Chefarztbehandlung und morgens Fango, abends Tango. dann ist nur auch die Frage, hält das Produkt am Ende auch das, was es verspricht? Und da wissen sehr viele Versicherer, dass es Rassen gibt, die extrem anfällig sind für bestimmte Krankheiten in einem bestimmten Alter. Und da muss man genau hinschauen bei Ausschlussklauseln, ob das laute Wort auf der primären Ebene, was die Versicherung alles verspricht zu tun, ob das nicht unten so ein bisschen auf der sekundären Ebene relativiert wird. Und das ist auch eine interessante Entwicklung. Klar, für viele ist das ein, ja, im Grunde genommen auch Bezugsperson. Und dann ist man auch bereit, den bestmöglichen Krankenversicherungsschutz einzukaufen. Ich muss das sagen, wir haben das bei unserem Kater aus dem Tierheim nicht getan. Aber dementsprechend habe ich auch schon in ihn sehr viel Geld investieren müssen. Tue das aber auch gern, das ist gar keine Frage. Also er war unterm Strich teurer als jetzt meine medizinische Versorgung in den letzten Jahren, aber das ist auch vollkommen in Ordnung.
Ja, wir haben jetzt schon einiges gelernt, einige Einblicke erhalten, auch so ein bisschen in Ihr Privatleben mit Ihrem Kater zusammen.
Genau.
Und wer tiefer einsteigen möchte, dem empfehlen wir das Live-Online-Seminar bei den juristischen Fachseminaren Fragestellungen rund ums Tier, Tierkauf, Tierhaftung, Haftpflichtversicherung. Herr Staudiger, gibt es noch irgendwas, was Sie den Interessenten vorab auf den Weg geben wollen?
Also ich kann nur versprechen, es wird tierisch unterhaltsam natürlich bei dem Seminar, aber auch, glaube ich, gerade durch aktuelle Entscheidungen zum Tierkauf und zur Halterhaftung ist das, denke ich, auch als Update sinnvoll und bringt auch einen gewissen juristischen Mehrwert.
Das klingt doch alles ganz fantastisch. Herzlichen Dank, Professor Dr. Ansgar Staudinger. Schön, dass Sie dabei waren.
Dankeschön und auf Wiedersehen.
Alle Termine und Infos rund um unsere Live-Online-Seminare finden Sie auf der Website der juristischen Fachseminare. Den Link dazu gibt es wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge oder in den Kommentaren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sie hörten einen Podcast der Anwalt-Verlag-Gruppe.